ist ja die Spur einstellen. Warum? Damit dein Leben mehr an Tiefe gewinnt oder wieder an Tiefe gewinnt. Und am Jahresende ist wieder so ein berühmter Tag, wo nicht bloß die Christen, also alle Menschen, immer mal überlegen, was denn das Leben so ausmacht, wo der Weg hingeht. Und viele sagen dann, nächstes Jahr werde ich bestimmt was ändern. Ich möchte heute mit einem Bibelvers aus Habakuk 2 beginnen. Da steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und für viele Christen hat Glauben was mit Gemeinschaft mit Gott, mit Vertrauen auf Gott, dass Gott selber die Wahrheit ist und dass sich seine Verheißungen für sein Volk erfüllen werden. Jetzt gibt es hier ein Sprichwort, das heißt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Passt ja gut zu unserem Motto, Spur einstellen. Sein Glauben auf den Prüfstand zu stellen, um sicher zu sein, dass wir wieder auf der richtigen Spur unterwegs sind und vor allem, dass wir auf der richtigen Spur bleiben können. Und meine 13-jährige Enkelin, die sagt ab und zu mir, hey Opa, überprüfe mal deine Basis. Das heißt so viel wie, der läuft doch neben der Spur. Stell mal deine Spur wieder ein, komm mal wieder zurück. Und ich denke, das Wort Kontrolle hat für viele Christen einen bitteren Nachgeschmack. Wer darf denn meinen Glauben überhaupt in Frage stellen oder gar kontrollieren? Und ich habe gemerkt, Selbsteinschätzung ist ganz gefährlich. Man denkt an die anderen, ja, was die alles falsch machen, denen ihre Fehler sehen wir schneller und die machen es auch öfter wie ich. Aber anhand von Gottes Wort, also der Bibel, da findet man einen gesunden Maßstab. Und Jesus hat das getan, was der Vater ihm gesagt hat. Er ist keinen Zentimeter von seiner Spur abgewichen. Selbst bis zu seinem Tod war er gehorsam. Wie halten es nun wir mit Glauben und Kontrolle? Darf Gott in dein Leben hineinsprechen, dich ermahnen? Wenn wir an das Volk Israel denken, dann merken wir sofort, dass Gott Propheten wie den Jesaja oder den Jeremia ausgewählt hat, um sein Volk zurechtzuweisen, zum Teil mit harten Worten und Gerichtsverheißungen, um sein Volk wieder in die richtige Spur zu bringen. Und jetzt habe ich mir überlegt, kann man denn das so einfach übertragen auf unsere Zeit vom Alten aufs Neue Testament? Gehorsam und Ungehorsam hat immer noch Konsequenzen. Gibt es da nicht auch Unterschiede? Ja, und es gibt Unterschiede. Wir leben definitiv nicht mehr unter dem Gesetz. Wir haben als Volk des Neuen Bundes kein irdisches Territorium mehr zu verteidigen. Und wir müssen keinen Tempel aus Holz oder aus Stein bauen. Und trotzdem, das Prinzip, dass Gehorsam Segen, Ungehorsam aber Fluch nach sich zieht, gilt nach wie vor. Auch wenn Segen und Fluch unter Umständen jetzt etwas anders aussehen. Und im Galaterbrief 6 steht, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Das heißt, wer auf den Geist sät, das heißt, wer die Dinge tut, die Gott Freude bereiten, wer seine Sache voranstellt, der wird erleben, dass Segen, dass geistliche Frucht entsteht. Wer aber auf das Fleisch sät, das heißt, wer die Dinge tut, die Gott verunehren, wer sich mit der Befriedigung seiner egoistischen Wünsche beschäftigt, der wird auch vom Fleisch ernten. Der wird erleben, dass sich das Segensventil Gottes schließt. Denkt man hier nur an die Gender-Ideologie, die Gott wirklich in Frage stellt. Und Gott wird uns für unseren Gehorsam, für die unsere Bereitschaft, ihm unser Leben zu übergeben, reich belohnen. Und das nicht nur mit dem inneren Frieden, sondern mit dem ewigen Leben. Und als das schon nicht genug wäre, belohnt uns auch Gott schon in dieser Zeit, dass es uns an nichts fehlen muss. Das heißt aber nicht, dass alles glatt läuft in unserem Leben. Und ich denke, das ist ein Geheimnis unseres Glaubens. Wir dürfen ihm alles abgeben, werft alle Sorgen auf ihn, er wird's wohl richten. Ich lese uns jetzt zwei Verse aus dem Matthäus-Evangelium, 7. Kapitel, die Verse 13 und 14. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Und diese Verse, die haben mir mal wieder richtig zum Nachdenken gebracht, dass nicht alle Wege zum gleichen Ziel führen. Aber wenn uns das die postmoderne Zeit aufdrücken will. Unsere Zeit ist ja geprägt vom Pluralismus. Höchst unterschiedliche Wertvorstellungen und religiöse Überzeugungen scheinen gleich nebeneinander zu stehen. Und im Zuge der Aufklärung und des Rationalismus wurde die absolute Wahrheit abgeschafft. Und auch hat man keine Probleme damit, Vorstellungen, die in keiner Weise zusammenpassen, zu vereinbaren oder unter einen Hut zu bringen, wie man so schön sagt. So glauben zum Beispiel viele, dass alle Religionen gleich richtig sind und zum gleichen Ziel führen. Aber wenn sie es mit dem Etikett gleichgültig, gleichwertig versehen, so können sie doch die Realität nicht aus der Welt schaffen, dass es tatsächlich richtig und falsch gibt. Und bei den einzig wahren Gott jedenfalls existiert eine absolute Wahrheit. Und die christliche Botschaft, die besteht nicht aus einem Kompromiss, sondern aus einem großen Entweder-Oder. Und das verdeutlicht Jesus Christus in sehr einprägsamer Weise in diesem kurzen und schlichten Bild von den zwei Wegen. Und Jesus lässt da keinen Zweifel dran, dass es nur zwei Tore, zwei Wege und auch zwei Ziele gibt. Und unterwegs muss man vielleicht hier die Summe der lebensbestimmenden Menschen, Maßstäbe eines Menschen sehen. Wie verhält sich der Mensch sein ganzes Leben über? Der eine Weg ist Jesus selbst. Johannes 14 sagt er ganz klar, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und zur Zeit der Urgemeinde nennt man die, die ihm nachfolgten, Menschen, die des Weges sind. So steht es in der Apostelgeschichte 9. Der zweite Weg hat ganz andere Maßstäbe, andere Ideologien, andere Götter. Ohne enge Begrenzungen, der Weg ist geräumig, breit. Hier kann man leben, wie man will. Hier ist alles möglich. Man kann stolz, hochmütig, geltungssüchtig und unversöhnlich sein. Man kann andere belügen und betrügen. Man kann aber auch selbstlos sein und sich für andere aufopfern. Auf diesem breiten Weg hat eigentlich alles Platz. Vom hochanständigen, sozial engagierten Menschen bis hin zum Schwerverbrecher. Hier kannst du Namenschrist, also gelegentlicher Kirchgänger sein, ohne innere Bindung an Jesus. Gottesleugner, New Age-Anhänger oder sonst was. Der Ich-Weg, der scheint wirklich leicht und bequem zu sein. Und hier hat man auch zahlreiche Wegbegleiter mit der gleichen Gesinnung. Da kann man ja seine Entschuldigungen rechtfertigen. Das tun doch alle, so sagen manche. Aber ich denke, das ist eine gefährliche Einstellung. Denn wer tut, was alle machen, der bekommt auch das, was alle anderen bekommen. Und der Ich-Weg hat noch zwei gravierende Nachteile. Er führt ins Verderben und er verletzt und betrügt andere. Ich möchte euch zwei Beispiele nennen. Wer sich die Freiheit nimmt, die Verkehrsregeln zu missachten, der gefährdet die anderen Verkehrsteilnehmer. Wer stiehlt und betrügt, der schadet den anderen. Und jetzt kommt eigentlich das Schlimmste, wer Gott ignoriert, der nimmt ihm die Ehre, die ein Geschöpf seinen Schöpfer schuldet. Der Jesu-Weg dagegen ist schmal und begrenzt. Die guten und hilfreichen Leitplanken der Gebote Gottes, die engen ihn ein. Vergeltung, Diebstahl aller Art hat hier nichts zu suchen. Ein Leben nach eigenen Gutdünken ist alles hier nicht möglich. Alles, was Gott nicht gefällt, hat hier auf diesem nichts zu suchen. Dieser Weg, der hat schon eine gewisse Breite, eine permanente Gratwanderung. Er lässt schon eine gewisse Bandbreite an Möglichkeiten zu. Es gibt aber keinen Markt der unbeschränkten Möglichkeiten, das dann ins Uferlose entgleitet. Zum Beispiel Jesus und die Esoterik. Und am Anfang dieser beiden Wege, da stehen auch zwei Tore. Und durch das breite Tor strömen die Massen. Der Gang durch das enge Tor ist offensichtlich weniger selbstverständlich und leicht. So weist auch der Ausruf hin in der Bibelstelle. Wie eng ist die Pforte? Und auch die Aufforderung, dann durchzugehen. Und durch dieses Tor geht nur, wer nachdem er den Ruf in die Nachfolge Jesus gehört hat, diesen Ruf auch Folge leistet. Und dabei muss er hinderliches Gepäck wie Selbstgerechtigkeit und Stolz hinter sich lassen. Die große Mehrheit der Menschen aber ist auf der Straße ohne Gott unterwegs. Das vermittelt aber ein falsches Sicherheitsgefühl, weil man denkt, so viele können sich doch gar nicht irren. Wenn man aber an unsere Menschheitsgeschichte denken, dann sollte man doch nachdenklich werden. Denken wir nur an den Massenwahn des Nationalsozialismus. Und dieser breite Strom, den viele gegangen sind, denen war es vielleicht gar nicht bewusst, in welche Richtung sie sich bewegen. Dass sie auf der Straße des Todes unterwegs sind. Auf der Straße, die ins Verderben führt. Denn wer Gott in der Zeit nicht sucht, der wird ihn in der Ewigkeit auch nicht finden. Und diese Worte von Jesus, die vermitteln eine Reihe von wesentlichen Wahrheiten. Ob ein Mensch an Jesus glaubt oder nicht, ist nicht durch Schicksal oder Veranlagung gegeben, sondern hängt vielmehr von einem Entschluss ab. Entscheiden wir uns, durch diese enge Pforte zu gehen oder nicht? Für uns kann niemand anders diesen Weg gehen. Wir selber müssen diesen Weg gehen. Und für uns kann auch keiner denken, Gott vergibt dann. Und auf diesem breiten Weg befinden sich alle Menschen von Geburt an, so steht es in der Bibel, wir sind Sünder von Anfang an. Und sie müssen eigentlich nichts tun, um auf diesem Weg zu bleiben. Das Überwechseln auf den schmalen Weg vollzieht sich in Buße und Bekehrung. Also dem Eingeständnis und in dem Schluss, ich war auf einem falschen Weg und jetzt mache ich eine 180-Grad-Wendung und gehe auf Gott zu. Der falschen Spur den Rücken zukehren und nun jetzt wieder die neue Spur aufzunehmen, die Jesus uns zeigt. Und Jesus ist nicht bloß der Weg, und zwar der einzige Weg, sondern auch das Tor und das Ziel des Wegs. Und es gibt keine humanistische, buddhistische oder muslimische oder gar esoterische Tür, die zum Himmel führt. Das einzige Codewort, das uns die Tür zum Himmel öffnet, ist Jesus Christus. Und Gott hat eine Straßensperre auf dem Weg der Menschen zur Hölle eingerichtet. Und diese Straßensperre ist Jesus Christus. Und nicht die Guten kommen in den Himmel, sondern Sünder, die durch Jesus erlöst werden. Es gibt also nur ein großes Entweder-Oder. Und im Zeitalter der Religionsvermischung, der Postmoderne, spricht man ja von einem goldenen Mittelweg, wo alles möglich ist. Wenn es aber um die absolute Wahrheit geht, dann sagt uns Jesus, dass es entweder oder gibt. Man kann nicht gleichzeitig auf einem schmalen und auf einem breiten Weg unterwegs sein. Man kann auch nicht gleichzeitig durch beide Tore gehen. Wer nicht auf den schmalen Weg bleibt, ist zwangsläufig auf dem breiten unterwegs. Wer sich nicht auf dem Weg zum Himmel befindet, der bewegt sich in Richtung Hölle. Und Gottes Urteil sagt uns, dass es nur zwei Gruppen von Menschen gibt, die Gerechtgesprochenen oder die Gottlosen. Zwei große Herrscher regieren die Welt, Gott und Satan. Auch wir dienen einen von ihnen. Welchen entscheidet jeder von uns selbst? Es gibt zwei Wege, durch diese Zeit in die Ewigkeit führen. Den schmalen und den breiten. Und es gibt da zwei Arten zu sterben. Im Herrn oder in Sünden. Du entscheidest selber. Rettung oder Verlorenheit. Und deshalb ist es immer wieder mal wichtig, unsere Spur überprüfen zu lassen. Wo wir uns gerade befinden. Und wenn es nötig ist, dann müssen wir unsere Spur wieder einstellen lassen. Und es muss manchmal sogar wehtun, wenn wir uns beschneiden lassen. Weil es muss eine Veränderung von großer Bedeutung geschehen. Die steht uns bevor. Ein sogenannter Richtungswechsel muss vollzogen werden. Und wenn bei einem wenn die Reifen einseitig abgefahren sind, dann kann man schnell die Kontrolle übers Auto verlieren. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn meine Spur nicht mehr sicher ist, muss ich wieder konkrete Schritte in die richtige Richtung gehen. Das Wissen alleine reicht nicht aus. Wir wissen sehr wohl, was richtig oder falsch ist. Einmal nicht aufgepasst und schon befindest du dich in falscher Richtung auf der Autobahn. Ein sogenannter Geisterfahrer. Aber nicht nur auf der Autobahn. Auch unsere geistliche Ausrichtung kann in Gefahr sein, wenn wir um der Menschen willen das Evangelium verfälschen und anpassen wollen. Und da freut sich einer besonders, wenn wir das machen. Und wenn wir da großzügig drüber wegschauen. 3 Schritte sind notwendig, wenn es um einen effektiven Richtungswechsel gehen soll. Der erste Schritt ist eine Prüfung. Aber nicht von uns selbst vollzogen, sondern Gott will uns den Spiegel vorhalten. Und im Psalm 139 steht: Erforsche mich, Gott, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Bin ich auf bösen Wege, so leite du mich zum ewigen Weg. Ich denke, der Psalmist hat auch eine nüchterne Diagnose stellen lassen vom Fachmann, von Gott selber. Wir gehen ja auch zu einem Spezialisten, wenn es um unser Auto geht. Wir gehen ja nicht zum Bäcker, wenn wir unser Auto machen lassen. Der zweite Schritt, Reue und Bekenntnis. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Es muss einen auch leid tun, wenn man was getan hat. Wenn man nicht Schmerz und Trauer drüber empfinden, wenn man Gott nicht bekennen, dass unser eigenes Ich wichtiger wird als seine Gebote und seine Richtlinien, dann werden wir uns wieder schnell verlaufen und werden uns wieder verfahren. Der dritte Punkt, Buße und Veränderung. Und so ein Christ, der lebt ja in einem Spannungsfeld zwischen 2 Magneten. Auf der einen Seite steht Gott, zu dem er hinleben will. Und auf der anderen Seite befindet sich sein eigenes Ich, sein eigenes Ego. Dass sich wieder mal zu Wort meldet. Hey Alter, komm doch mal wieder zu mir, lass doch endlich den Stress mit der Heiligung. Und jetzt befindest du dich in einem Konflikt. Auf der anderen Seite hörst du die Stimme Gottes, die dich durch den Heiligen Geist zurückruft. Und auf der anderen Seite ruft wieder dein altes Ego. Und dieses Spiel beginnt wieder von neuem. Auf wen höre ich? Und was ist das eigentliche Problem? War es die Stimme seines alten Egos? Ich denke, nee. Das ist die Realität in unserem Leben. Wir stehen immer noch unter dem Einfluss der Sünde und sind noch nicht am Ziel angekommen. Aber das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir falsch ausgerichtet sind, müssen wir wieder umdrehen. Da müssen wir auch konkrete Schritte des Gehorsams wieder auf Gott zugehen. Hörst du, wenn Jesus an deiner Herzenstür anklopft? Lässt du ihn rein oder lässt ihn am Vordertür stehen, weil er da gerade nicht passt? Hat er vielleicht Worte der Ermahnung für dich? Kannst du sein Erlösungsangebot gerade nicht annehmen? Liebe Geschwister, wie ich mich für diese Predigt vorbereitet habe, dann ist mir erst bewusst geworden, wie die Beziehung zu Jesus ist. Und wir erleben dann, wenn wir uns wieder umdrehen, wie der Segen Gottes wieder neu fließt. Und wie der Manfred und ich uns für dieses Thema entschieden haben, da habe ich bei Weitem nicht geahnt, wie dieses Thema mich betrifft. Und die Charlotte hat mir vor kurzer Zeit ein Buch geschenkt mit dem Titel Und ihre Lampen verlöschen. Und ich habe mich gefragt, was mache ich manchmal? Welche Entscheidungen treffe ich? Wie verhalte ich mich? Gehöre ich auch zu den törichten Jungfrauen? Und dieses Büchlein, das hat mich wirklich ins Herz getroffen. Und den Spiegel, den Jesus mir vorhält, ich bin erschrocken. Und trotzdem gleichzeitig froh, dass er mir aufgeweckt hat. Dass sein Geist weckt Schlafende wieder auf, so steht es in seinem Wort. Und wir werden wieder neu vor ihm entfacht. Ausgebrannte werden vor ihm neu angezündet. Und ich sage nur, Gott sei Dank. Und dann ist es auch keine Schande, das zu bekennen. Diese falsche Spur zu verlassen und der Spur Jesus wieder zu folgen. Wisst ihr, was es kostet, wenn ihr eurem Auto die Spur einstellen lasst? Ich denke, so je nach Modell zwischen 75 und 100 Euro. Und was verlangt Gott von euch? Nix. Denn sein Sohn hat schon im Voraus bezahlt. Den Scheck unterschrieben. Du musst ihn dann bloß neu einlösen. Ist das kein Angebot? Du läufst nur rund mit Jesus. Nur er vertritt dich vor Gott. Nur er kann dein Herz erreichen. Ein brennendes Herz, das der Heilige Geist in Bewegung hält. Das der Heilige Geist steuern will. Dann erkennen wir, was Jesus durch uns tun will. Klopft er gerade bei dir auch an? Kennst du seine Stimme überhaupt? Noch ist Zeit. Denk nicht, mich betrifft es nicht. Ich habe alles im Griff. Meine Frage, sind wir neugeboren aus uns selber oder neugeboren aus Jesus? Und jeder Mensch hinterlässt Spuren. Ist an deiner oder an meiner Spur erkennbar, wenn wir unsere Zeit widmen? Wer uns lenkt, wer uns trägt und der das auch macht? Für wen schlägt wirklich dein Herz? Wenn wir Jesus in unserer Gemeinde keinen Platz geben, dann sind all unsere Aktivitäten hinfällig. Wenn wir nicht das reine Evangelium verkündigen, werden wir zur Rechenschaft gezogen. Wir müssen den Menschen die Wahrheit sagen. Wir müssen ihnen sagen, dass Menschen Sklaven der Sünde sind und dass nur Jesus sie befreien kann. Und als wiedergeborene Menschen sind wir befähigt, Gottes Herrlichkeit, sein Wesen wiederzuspiegeln. Wir sind von Gott durch Jesus erlöst und freigemacht, ihn anzubeten, wie es ihm gefällt. Und das bedeutet, das volle Evangelium steht uns zur Verfügung. Gott hat alles vorbereitet, Jesus hat alles erfüllt. Aus Gnade und Liebe sind wir errettet. Wir brauchen nichts mehr dazu tun. Wenn Jesus ein Teil unseres Lebens ist, wenn er die Wurzel ist, die unser geistliches Leben nährt. Mit guten Werken verdienen wir nicht das Heil. Vielmehr sind sie das Ergebnis der Erlösung. Und aus dieser Erlösung heraus können wir Gott anbeten, im Geist und in der Wahrheit, so wie es in seinem Wort steht. Und diese Zusage, die haben wir durch seinen Heiligen Geist. Und es ist eine wunderbare Botschaft am Ende dieses Jahres. Jesus neu in dein Leben einzuladen, ihm den Platz zu geben, der ihm gebührt. Wenn wir Jesus in unserem Leben Regie führen lassen, dann lassen wir auch zu, dass er eine Kurskorrektur bei uns vornehmen darf. Manchmal ist es auch nötig, dass Gott uns auf schmerzhafte Weise an unsere Bestimmung erinnert, wenn wir unsere Kraft für die falschen Dinge vergeudet haben. Und so hat Gott schon oft an seinem Volk Israel gehandelt. Und so kann er es auch mit jedem Einzelnen von uns tun. Spur einstellen, damit unser Leben an Tiefe gewinnt. Tiefe, die in Jesus Christus ihren Inhalt gewinnt, wieder den richtigen Weg mit ihm zu finden. Und Gott bietet uns alles an, was wir brauchen. Vergebung für die Vergangenheit, Hilfe für die Gegenwart und Zuversicht für die Zukunft. Deshalb wollen wir im Blick auf das neue Jahr 2016, das uns mit jedem Tag das Kommen unseres Herrn näher bringt, alles ablegen, was uns beschwert und uns ausstrecken nach dem, was vor uns ist. Und aufsauen auf Jesus, dem Vollender unseres Glaubens. Zum Schluss habe ich noch eine Frage, die wir uns alle stellen sollten. Sind wir uns sicher, dass wir gerettet sind? Wenn nicht, dann sollten wir Jesus endlich den Platz in unserem Herzen geben, der ihm gebührt. Und Jesus möchte in dir ein neues Leben führen, das er für dich bereit hat. Gott hat alles vorbereitet. Und in der Bibel steht, sowas geschieht nicht durch Macht oder durch Heer oder durch unseren eigenen Geist, sondern durch Gottes Geist allein. Und was schon lange vorhergesagt ist, das kann in uns zur Gewissheit werden. Wir werden zu überwinden durch seine liebende Gnade, durch seinen Sohn Jesus Christus. Ihm gebührt alle Ehre. Öffne dein Herz, leb dieses neue Leben mit Jesus, geh durch dieses enge Tor und direkt in die offenen Arme Gottes. Amen.